Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier spricht Arne von den Kurswechslern und du hörst in der heutigen Episode Folge 3 unserer Serie Agilität ist der Hype vorbei. Falls du Folge 1 und 2 verpasst hast, dann scroll in deiner Podcast-App gerne mal ein bisschen nach unten und hör dort nochmal rein. In der heutigen Episode sprechen mein Kollege Frank Düsterbeck und ich über Agilität in Bezug auf Kommunikations- und Entscheidungswege. Der kleine Spoiler für diese Episode kommt direkt jetzt. Aus unserer Sicht sind es oft Fragen der vertikalen und horizontalen Organisation von Kommunikation und Entscheidung, die der Agilität ihre Wirksamkeit rauben. Aber hör selbst rein. Viel Spaß.
Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
Folge
2.
Zwei, wenn wir mit 0 starten. Folge 2. Moin Frank, da sind wir wieder.
Moin Anne.
Und wir arbeiten uns durch. Ich spare mir jetzt die Einleitung mit dem Verweis auf die Serie, die wir gerade machen zum Thema Agilität aus, nennen wir es mal, systemtheoretischer Perspektive. Wir haben uns die 3 wesentlichen Entscheidungsprämissen, die Luhmann uns vorschlägt, gegriffen. In Kommunikationswege, Programme, Personal. Letzte Folge haben wir über Programme gesprochen und heute soll es um Kommunikationswege gehen. Vielleicht machst du nochmal einen kurzen Aufschlag, Frank. Was verstehen wir im Allgemeinen unter Kommunikationswegen, wenn wir uns Unternehmen angucken?
Genau, Kommunikationswege nutzen uns dafür, Entscheidungen transparent zu machen, klar zu machen, wo diese liegen. Und Kommunikationswege, was wir darunter verstehen, sind die Strukturen eines Unternehmens. Vielleicht würden einige Menschen sagen, die Aufbauorganisation des Unternehmens. Das heißt, das normale Organigramm, was wir alle so kennen. Wir verstehen aber auch darunter sowas wie Unterschriftenregelung. Also da, wo klar wird, wer was zu entscheiden hat.
Ja, also formal festgelegte Wege, deswegen heißt es so.
Genau.
Welche Themen wohin gehören, so sag ich mal sehr platt, wer mit wem worüber zu reden hat und wer welche Entscheidung treffen darf.
Genau, die hierarchischen Strukturmuster, die werden in einer Organisation vorgeben durch genau diese Punkte.
Ja, also wobei ja nicht nur die hierarchischen, sondern auch also horizontal und vertikal. Also wie schneide ich so eine Organisation, wie baue ich das auf, wo lege ich die Themen? Genau.
Genau.
Und jetzt gucken wir uns mal agile Kommunikationswege an. oder in Abgrenzung zu traditionellen, wenn wir das so unscharf lassen dürfen, oder wenn wir das so gegenüberstellen. Was unterscheidet denn agile Organisationen, wenn wir das mal so nennen wollen, von so traditionellen, die ja oft so, du hast das Organigramm gerade schon angesprochen, wenn ich da irgendwie eine Klammer drum zeichne, dann hat die immer die Form einer Pyramide, also hierarchisch und so verteilt. Also wo ist der Unterschied?
Der Unterschied ist da, dass wir erstmal den Kontext wiederherstellen müssen. So, das haben wir jetzt, glaube ich, schon mehrfach gesagt, aber ich sage es trotzdem nochmal. Und darum geht es. Es geht ja darum, in der Manifest für agile Softwareentwicklung, da, wo wir ja darauf basieren, dass wir komplexe Probleme zu lösen haben. Und diese komplexen Probleme haben häufig etwas inne, nämlich, dass wir ein Team brauchen. Also wer kann das überhaupt machen? Wer kann dieses Problem lösen? Und dazu braucht es normalerweise ein Team, eine starke Mannschaft, die an diesem Problem arbeitet. Und das ist spannend, weil wir dieses Team eigentlich so brauchen, dass es auf Augenhöhe miteinander kommunizieren kann und die Handlungszusammenhänge dieser einzelnen Menschen oder Personen in diesem Team eine Problemlösung herstellen. Und man kann gar nicht mehr so genau sagen, dass, weiß ich nicht, Arnes Handlungen maßgeblich dafür gesorgt haben, dass die Problemlösung scheitert oder gut wird oder Franks, sondern es sind eben diese Handlungszusammenhänge. Man nennt das auch synergetische Handlungszusammenhänge. Und so ein Team arbeitet dann auch gerne sehr selbstorganisiert. Das heißt, sie haben zwar ein Ziel, ein Zweckprogramm vor sich, sie müssen ein Problem lösen, aber die Konditionalprogramme, also wie es denn innerhalb des Teams normalerweise diese Lösung herbeiführt, liegt eher bei einem solchen, man nennt das dann auch selbstgeführtes Team. Und das ist häufig schon ein kleines Problem, wenn wir in traditionellen Unternehmungen sind, tun die sich damit schwer, dass die Konditionalprogramme vom Team selber definiert werden, wie es diese Problemlösung herstellt. Man legt das gerne von außen auf, ihr macht jetzt alles Scrum, zum Beispiel. Und das ist natürlich wieder nicht in allen Kontexten klug, weil vielleicht einige Teams, ich nehme also zum Beispiel eine Serviceabteilung oder sowas, wo die von Überraschungen, also die tägliche Arbeit ist die Überraschung. Mhm. Ja, da brauchst du nicht nach Scrum arbeiten, das ist totaler Quatsch. Das hilft überhaupt gar nicht, sondern ist sogar eher schädlich. So, ne? Deswegen kommt es häufig dann auch zu Konflikten, wenn diese Konditionalprogramme von außen vorgegeben werden für diese Teams, die sehr komplexe Probleme zu lösen haben. Mhm.
Ja, ich würd da mal was rausgreifen. Also wenn ich bleib mal beim Organigramm. Jetzt haben wir alle eine Vorstellung davon, wie das aussieht, und bin mal bei der klassischen oder traditionellen Organisation. Ich habe da eher eine hierarchische Struktur. Also alles geht eigentlich von oben nach unten, beziehungsweise es geht auch von unten nach oben, damit Entscheidungsfähigkeit wiederhergestellt wird, wenn die sich unten nicht einig sind.
Genau.
Und ich habe das horizontal so typischerweise in funktionalen Silos, so will ich es mal formulieren. Und das meine ich beschreibend, noch nicht wertend. Ne, dass ich, habe ich glaube ich in der letzten Episode gesagt, ich habe irgendwie einen Vertrieb und dahinter steht eine Produktion, genau. Und dann habe ich einen Einkauf und dann habe ich so Zulieferer wie Marketing oder IT, zumindest mal was so die allgemeine Infrastruktur angeht. Und die optimieren sich alle so in ihren Silos, weil sie sagen, konzentrier du dich auf deins. Und es ist von oben quasi gut durchdacht, wie das aufgeteilt ist. Und wenn jeder so seins macht, wie heißt dieser Spruch, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht.
Genau.
Und am Ende passt es gut zusammen. Und das funktioniert natürlich auch. Deswegen ist mir wichtig, an der Stelle nochmal keine Wertung da reinzubringen. Für eine stabile Unternehmensumwelt gut. Weil ich sagen kann, ich analysiere einmal, was für Probleme wir jeden Tag zu lösen haben, und die optimiere ich durch, schreibe entsprechende Prozesse und achte drauf, dass diese Prozesse möglichst sauber eingehalten werden, weil das dann effizient ist.
Genau, die Kopplung zwischen diesen einzelnen Abteilungen musst du irgendwie definieren, ne? Dass die denn trotzdem, letztendlich machen sie ja alle irgendeine Lösung für den Markt, hoffentlich jedenfalls. Ja, also sind die in irgendeiner Art und Weise ja trotzdem auch gekoppelt. Ja, und nicht selten stehen diese Abteilungen denn ja auch in Konflikt zueinander.
Ja, das berühmte Schnittstellenthema. Ne? Also, aber um mal in der Theorie zu bleiben für den Moment, also die Theorie würde jetzt vorsehen, jetzt kläre ich einmal die Übergabepunkte an der Schnittstelle ab, und dann muss das Ding ja wie so eine gut geölte Maschine funktionieren.
Genau, und jede Station optimiert sich selbst, ohne Rücksicht auf die anderen, und dann ist das super.
Ja, ja, genau. Und das ist auch, deswegen sage ich, das ist ja auch wirklich super, wenn das Problem, was ich gestern hatte und wofür ich diese Organisation gebaut und beschrieben habe, heute wiederkommt und ich es genauso lösen muss, dann funktioniert das einwandfrei.
Und morgen und übermorgen und überübermorgen.
Genau. Ja, genau, mit der entsprechenden Planbarkeit. Und jetzt kommt ja der Agilist sozusagen und sagt, ja, Moment mal, aber die Probleme, die wir heute zu lösen haben, die brauchen eigentlich in so kurzen Abständen, oder ich könnte sagen ständig, Kommunikation zwischen diesen fachlichen Abteilungen. Und wir beobachten immer wieder, dass durch diese Silos, die ich ja baue, ich will es nicht, das mache ich jetzt, das Wort Silo-Denken entsteht und die Kommunikationsaufwände sich alle in irgendwelche Meetings auslagern und in Verhandlungen von widersprüchlichen Interessen zwischen den Fachbereichen, sodass der Agilist doch sagen würde, wir müssen interdisziplinär zusammenarbeiten. Das ist ja auch das, was du gerade gesagt hast mit den Teams, ne?
Ja.
Cross-funktional, wie man so
sagt. Ja, genau. Also jetzt, da wird es jetzt spannend, weil wir reden über Kommunikationswege. Mhm. Der Kollege Luhmann lässt da grüßen, Kommunikationswege. Und wenn wir ein Problem lösen wollen und wir brauchen ein Team interdisziplinär, also verschiedene Disziplinen dafür, dann ist es total sinnvoll, diese Kommunikationswege, wenn die Dynamik hoch ist, sehr eng zu koppeln. Mhm. Also man kennt das vielleicht auch schon, dass es einen Unterschied macht, ob ein Team in einem Raum zusammensitzt oder auf zwei Räume verteilt ist oder im Homeoffice oder wie auch immer. Habe ich ein Team in einem Raum zusammen, sind die Kommunikationswege super eng, es geschieht ein schneller Austausch, und habe ich sie verteilt über zwei Räume, ist dieser schon gestört. Und ich hau mal eine These raus, da musst du jetzt gegentreten, Arne. je komplexer die Problemstellung ist, die ich zu lösen habe, desto enger möchte ich eigentlich diese Kommunikationswege gestalten, damit Kommunikation stattfindet über das Problem und deren Lösung. Gehst du damit?
Hundertprozentig. Ich würde das, was ich so ein bisschen rausgehört habe, diese örtliche Verbundenheit, die würde ich ausklammern. Ich kenne super viele Remote-Teams, die richtig, richtig gut funktionieren. Die brauchen andere Mechanismen, um dieses, Alina hat mal dieses Prinzip aus, dass sie sich über den Tisch rufen können, formuliert. Ne? Also das geht auch remote natürlich anders, aber alles andere 100% Zustimmung. Da wollte ich gedanklich ja auch gerade hin, dass ich sagte, diese funktionalen Silos, die, wenn ich eine hohe Dynamik habe, so interdisziplinär in den Austausch zu bringen, dass das wirklich schnell geht, dass das effizient ist, die Kommunikation, da gibt es oft Probleme in traditionellen Organisationen, deswegen gründen die dann Projekte zum Beispiel.
Das ist also die Lösung in traditionellen Organisationen, um sowas hinzukriegen, heißt Projekt.
Ja.
Und wenn Projekt mein Tagesgeschäft wird, dann habe ich eine Projektorganisation, dann brauche ich mir eigentlich über diese Silos keine Gedanken mehr machen. Dann muss ich mir darüber Gedanken machen, wie sich solche Projektteams schnell finden.
Ja, wobei da kommen ja diese Wechselwirkungen rein, die wir auch schon mal angesprochen haben. Ne? Also ich habe jetzt plötzlich zwei Vorgesetzte gefühlt, einen Projektleiter und einen Linienvorgesetzten. Also ich baue mir, je mehr ich beides habe sozusagen und auch beide Logiken brauche, gewisse koordinative Aufwände auf, die irgendwann so die Effizienzgewinne, die ich in der klassischen Pyramide habe, bei weitem übersteigen, wenn ich in einem Business unterwegs bin, was hochdynamisch ist.
Da haben wir ja unsere schöne Matrix-Organisation. Es gibt andere Strukturmuster übrigens, wie man das gut hinkriegen kann. Da kann man gerne mal auf uns zukommen. Die besprechen wir vielleicht mal in einer anderen Folge nochmal. Mhm. Aber genau, da, und diese Probleme handelst du dir halt immer damit ein. Mhm. Ich möchte nochmal den Good Cop für agil machen. Mhm. Und ich möchte einmal darauf eingehen, dass es hier im Manifest für agile Softwareentwicklung, wir gehen ja über die Prinzipien hauptsächlich, unglaublich starke Prinzipien gibt, die genau das beschreiben.
Ja.
Und das eine heißt, die effizienteste und effektivste Methode, Informationen an und innerhalb eines Entwicklungsteams zu übermitteln, ist im Gespräch von Angesicht zu Angesicht. Mhm. Finde ich super. Ich meine, normal, 2001 ist das entstanden. Oder die besten, das ist für normale Produktentwicklung jetzt nicht ganz so interessant vielleicht, aber die besten Architekturen, Anforderungen, Entwürfe entstehen durch selbstorganisierte Teams. Was auch immer das heißt, muss man für sich interpretieren. Und ein letztes leider noch, errichte Projekte und rund um motivierte Individuen, gib ihnen das Umfeld und die Unterstützung, die sie benötigen und vertraue darauf, dass sie die Aufgabe erledigen. Mhm. Und diese drei Prinzipien sind auch wieder unglaublich stark, wenn wir wirklich anpassungsfähig werden wollen und komplexe Probleme lösen müssen. Mhm. Und sie stehen in Teilen krassen Konflikt mit den Kommunikationswegen, die wir eben, was wir ja gerade auch schon gesagt haben, in klassisch organisierten Organisationen finden. Mhm. Und deswegen scheitert ja die ernst gemeinte Einführung dieser agilen Prinzipien in klassischen Organisationen, weil sie genau auf die Hindernisse stoßen, die du gerade auch genannt hast, und dann zu Matrix-Organisationen führen oder zu anderen kruden Organisationsformen und die Agilisten andauernd gegen die Klassik kämpfen und die Klassik andauernd gegen das agile Chaos kämpft.
Mhm. Ja, weil beide Recht haben auf ihre Weise.
Das ist
also, es gibt ja in den allermeisten Unternehmen noch wahnsinnig viel, was dieser ganz klassisch traditionellen Logik folgt. Also die Tätigkeiten, die da gemacht werden, die gut aufgehoben sind in so einem Liniensystem, es crasht nur immer wieder aneinander. Und es wird also bei steigender Dynamik, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das zumindest nicht weniger geworden ist in den letzten Jahren und mit Blick in die Zukunft auch nicht davon auszugehen ist, dass es irgendwann wieder zurückgeht, wird der andere Teil, also dieses, wie man dann so in klassischen Organisationen oft sagt, abteilungsübergreifende Zusammenarbeit, was ja auch schon, das widerspricht sich ja. Aber ne, das wird deutlich, deutlich wichtiger. Und dafür ist halt so diese klassische Pyramide, wie wir sie dann zeichnen, überhaupt nicht gedacht, geschweige denn gemacht. Und man sucht sich allerhand Pflaster an der Stelle. Also ein Projekt ist ein Pflaster für eine Struktur, die nicht für interdisziplinäre Zusammenarbeit gemacht ist.
Absolut.
Und wenn ich dann irgendwann da lande, dass ich feststelle, wir haben nur noch Projekte und irgendjemand muss die priorisieren, das kommt ja auch noch dazu, wenn ich so über Entscheidungsfindung oder Informationsflüsse nachdenke, dass in so einer klassischen Pyramide Informationen ja immer nach oben gespült werden müssen, damit da wieder Entscheidungsfähigkeit hergestellt ist.
Genau.
Und wenn ich jetzt eine hohe Dynamik habe und eigentlich Teams jeden Tag am Markt lernen, was brauchen die eigentlich gerade? Und das verändert sich sehr, sehr schnell. Dann muss ich ja in immer kürzeren Abständen diesen Informationsfluss nach oben bespielen sozusagen, also Reportings betreiben, die immer aufwendiger, umfassender werden. Das heißt, irgendwann führe ich IT-Systeme ein, die alle gepflegt werden wollen, damit im Management-Cockpit wieder umfassende Informationen da sind und Entscheidungen dort getroffen werden, damit sie dann wieder runter zu den Teams. Und da merken halt viele, das ist zu langsam, das bringt uns bei dem Innovationsdruck, den ganz viele haben, überhaupt nicht weiter. Und da braucht es eine andere Art der Organisation. Und dann komme ich dahin zu sagen, dann ist es eine Frage von Zentralisierung oder Dezentralisierung von Entscheidungen und auch von Team-Stuffing,
ja,
wenn ich es mal so formuliere.
Also und da sind zwei Punkte bei, auf die ich auch gerne nochmal eingehen möchte. Der erste Punkt ist, die traditionelle Organisation besteht ja häufig aus so etwas wie Teamleiter, Abteilungsleiter, Bereichsleiter und. Und die sind natürlich in irgendeiner Art und Weise rechenschaftspflichtig für das, was, ich sag mal, wie es ja auch richtig ist, darunter passiert.
Ja, und in der Ab-Teilung.
Ja, genau, so.
Ja.
Und jetzt habe ich etwas, ich habe ein Projektteam, das ist vielleicht sogar interdisziplinär. Und jetzt habe ich da auf einmal natürlich sowas wie eine Verantwortungsdiffusion über zwei Abteilungen, das könnte passieren. Na, jetzt habe ich also zwei Abteilungsleiter, die sind jetzt verantwortlich in irgendeiner Art und Weise für das Projektteam, was da passiert. Oder, na, also ist schon mal ein Fragezeichen hinter. Oder lassen wir mal erstmal nur einen da sein, der dann verantwortlich ist, weil man das einer Abteilung zuschreibt. Und jetzt hat der vielleicht von oben, vom Bereichsleiter, Leiterin, den Druck, das muss jetzt aber gut funktionieren. Das ist ja unser zweites agiles Projekt. Wir schauen mal, ob das gut funktioniert, was ein selbstorganisiertes, selbstgeführtes Team dort unten fabriziert. Ja, und jetzt kommt es ein bisschen auf die nicht entscheidbare Entscheidungsprämisse an, die Kultur. Ja, wenn die Kultur halt wieder eine schlechte, ich sage mal, tue mich sehr schwer mit dem Wort Fehlerkultur, aber wir nehmen es mal eben so hin, weil es anschlussfähig ist, also Fehlerkultur hat, ja, dann wird er natürlich versuchen, in das Team mit reinzusteuern. Mhm. Er wird versuchen, dass das gut wird. Er wird versuchen, dass er andauernd vielleicht auch hinterfragt bei jedem, wir haben ja im Agilen auch sowas wie ein Review, wir gucken mal auf das, was das Team da als Outcome leistet, ne? Zu sagen, hey, warum habt ihr das denn nicht geschafft? Warum ist das denn nicht? Lass es mal ein bisschen genauer, könnt ihr nicht besser schätzen und so weiter. Und wir kommen sehr stark wieder in klassische Organisationsmuster und Konditional- und Zweckprogramme rein. Mhm. Das ist hinderlich.
Das heißt, ja, weil es mit Prinzip Nummer 1 aus dem Agilen Manifest bricht.
Ja, also
Kundenorientierung. Ich weiß nicht, ob das so leicht zu verstehen ist, aber wenn ich in diesem Muster unterwegs bin, wie du es gerade beschrieben hast, dann fange ich als Team ja irgendwann wieder an zu lernen. Ich habe da einen Vorgesetzten, der ist wichtig für mich, weil er kann über mich, meine Projekte, die ich machen darf, meine berufliche Weiterentwicklung, mein Gehalt und so weiter entscheiden. Jetzt arbeite ich sozusagen auf diese Führungskraft als Referenz hin, statt den Markt als Referenz zu nehmen.
Absolut, genau so ist das. Und das ist ja für mich, jetzt mache ich mal den Super Bad Cop, ne, der Horror, ehrlicherweise, die Erwartungszuschreibung an Führungskräfte, die wir heute vorfinden, ne, Stratege, du bist operativ, du musst aber auch noch deine Mitarbeitenden führen und. Was für ein Schwachsinn. Was für ein Schwachsinn. Komplett dysfunktional für unsere Umwelt, die wir haben. Das müssen wir auftrennen. Das ist unsere Arbeit ja auch. Und genau das spricht eben wirklich dann auch dagegen, agile Teams, dass sie wirklich gut arbeiten. Mhm. Weil nur wenn man die Prinzipien ernst nimmt, kann auch was Ernstzunehmendes bei rauskommen im Komplexen. Nochmal. Mhm. Und da komme ich zum zweiten Punkt, den ich ansprechen wollte. Nicht überall macht es Sinn, diese Prinzipien einzusetzen und umzusetzen. Das heißt, du hast das ja gerade selber gesagt, brauche ich eine agile Produktion? Ne? Brauche ich eine agiles Manufacturing? Brauche ich agile Produktentwicklung? Vielleicht schon eher, weil die einer höheren Dynamik unterliegt.
Und ja, ich setze einen drauf in einem meiner, ich bin ja viel in Banken unterwegs. Und es kam irgendwann die Leiterin der Revision zu mir von einem Bankenkunden, den ich hatte, und fragte, wie können wir denn jetzt agil werden? Das ist tatsächlich als ein Zweckprogramm in die Zielvereinbarung geschrieben worden, weil das strategisch Agilität einführen, und sie konnte überhaupt nichts mit anfangen. Ich habe gesagt, so, ihr seid die Revision, ihr seid die Polizei hier, ne? Müsst aufpassen, dass sie alle an die Regeln halten. Ihr macht das bitte nicht agil, sondern schön nach den regulatorischen Vorschriften.
Genau, und wir haben jetzt so gelacht darüber. Ich finde das cool, wenn Unternehmen sich natürlich damit beschäftigen, wir wollen als Zweck jetzt mehr Agilität auch irgendwo ausrufen. Mhm. Das heißt ja, sie empfinden schon irgendwas, das sie anders machen müssen. Also es sollte jetzt nicht despektierlich das Lachen sein, sondern ich finde es voll klug, sich damit zu beschäftigen, ob es klug ist, das als Ziel zu formulieren. Wir wollen agil werden. Na, das kann durchaus auch sein. Ob das über die gesamte Organisation so sein muss, da würde ich mal ein Fragezeichen hintersetzen. Da muss man genauer reinschauen. Nicht überall ist Agilität hilfreich. Also du hast es ja selber auch schon gesagt, in einer relativ stabilen Umwelt ist es durchaus sinnvoll, eher vielleicht eine klassisch orientierte Organisation oder sagen wir wieder Kommunikationswege zu wählen, mhm, und auch konditionale und Zweckprogramme, damit einfach klar ist, wer wo, wann es entscheidet und damit schneller geht. Mhm. Und Agilität, man kann sich das auch vorstellen, wenn so ein selbstorganisiertes Team erstmal so arbeitet, ne, das kann auch ganz schnell mal in die Hose gehen, weil wir das ja vielleicht nicht so gelernt haben, selbstgeführt und selbstorganisiert zu arbeiten. Also Schulausbildung ist nichts anderes als Selbstoptimierung und selten den anderen mitoptimieren. Also Teamarbeit, das ändert sich so ein bisschen jetzt, aber meine Leidenschaft ist ja Ausbildung und Bildung auch, da sind wir noch lange nicht da, wo wir hin müssen, auch viel zu langsam wieder alles. Und wenn wir jetzt diese selbstorganisierten Teams wirklich haben, dann heißt das noch lange nicht, dass sie gut zusammenarbeiten. Da, mhm, gibt es etwas zum Beispiel aus dem Agilen, das kommt jetzt aus dem Scrum, und das finde ich zum Beispiel unglaublich stark, wirklich richtig stark. Und das ist eine Rolle, die dafür sorgt, dass diese Teams gut in die Selbstgeführtheit kommen. Mhm. Eine Führungsrolle. Mhm. So. Und im Scrum heißt das Scrum Master, das hat man vielleicht schon mal gehört. Wir würden das eher Agile Master nennen dann, um aus diesem Scrum-Rahmen rauszubrechen. Aber diese Rolle ist unglaublich wichtig in Unternehmen, um nicht in Beschäftigung reinzukommen und das Team beschäftigt sich nur noch um sich selbst und nicht um den Kunden, was ja das eigentliche Ziel ist. Und wie können wir jetzt besser miteinander umgehen? Und Arne ist immer so übergriffig und ich mag das eigentlich nicht, sondern hier mit einer guten Moderation, Facilitation, aber auch mit Entscheidungsmacht dann durchaus dafür zu sorgen, dass ein selbstorganisiertes Team wirklich gut selbstgeführt arbeiten kann.
Mhm. Das kommt ja dazu, dass also Unternehmen, die so einen Weg gehen, und wir kennen und begleiten ja einige davon, da steht am Anfang immer sowas wie, ja, wir wollen, dass die Leute wieder selber nachdenken. Ich übertreibe mal so ein bisschen, ne? Mhm. Dass sie mehr Verantwortungsübernahme, genau, wird dann oft eingefordert. Und Entscheidungen, also nicht jeder Bleistift soll irgendwie bis zur Geschäftsführung beantragt werden müssen. Ja. Und dann gehen Unternehmen diesen Weg und dann dauert es nicht lang, dann beklagen sich, ich meine, die da oben darüber, dass es Leute gibt, die das tatsächlich machen, hm, die Verantwortung übernehmen und ihren Kopf wieder selber benutzen, und aus diesen Köpfen kommen teilweise andere Sachen raus, als das, was in den anderen Köpfen von denen da oben drin ist, und dann wird's kritisch.
Genau.
Und dann vor allem auch in den Teams, ne? Also wenn ich vorher, wenn wir jetzt irgendwie in einem Sechser-Team zusammenarbeiten und da sitzt eine Führungskraft drauf, dann ist klar, dass jeglicher Konflikt, und mit Konflikt meine ich nicht nur, wir beide streiten uns irgendwie, sondern du hast eine Position, ich habe eine Position, wir kriegen irgendwie nicht aufgelöst, welche Entscheidung treffen wir jetzt, dass das über Hierarchie gespielt werden kann. Und wenn ich jetzt Teams in Konstellationen habe, wo das nicht mehr da ist, die brauchen ganz andere Fähigkeiten, auch der Entscheidungsfindung, des Konfliktmanagements, wie man so schön sagt, also der Konfliktbearbeitung, würde ich sagen, der Kommunikation, die untereinander stattfindet, also da sind plötzlich Personen in Unternehmen mit Anforderungen konfrontiert, die sie privat meistens alle können, aber wo nicht geübt ist, wie kriegen wir das in so einem institutionellen Kontext eigentlich gemeinsam hin?
Genau so. Und einer der Gründe, warum wir ja mit Frank Wulfes maßgeblich auch das Decision Poker entwickelt haben, und in so einem Team klar zu machen, wie gehen Entscheidungen eigentlich. Ja, mhm. für bestimmte Dinge. Kann man sich gerne mal bei uns auch anschauen.
Wenn wir schon bei Menschen sind und Personen und Rollen wie einem Agile Master und so, dann ist das eigentlich schon die perfekte Überleitung zur nächsten Episode, die wir jetzt vielleicht direkt noch aufnehmen, aber die ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, dann in 14 Tagen hört in der nächsten Episode vom Kurswechsel-Podcast.
Wir freuen uns drauf.
Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao.
Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.